Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zur Focus Europa-Ausgabe vom heutigen 5. November 2013. Im Studio von euch von Radio Dreieckland ist Fabian und damit auch verantwortlich für die Sendung. Inhaltlich werfen wir das Auge in Richtung Osten. Zum einen unterhalten wir uns mit unserem Redakteur Bogdan über die Menschenrechtslage in der Ukraine und die anstehenden Verhandlungen über Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine. Dann im zweiten Beitrag beschäftigt sich unser Kollege Jan mit illegalen Exporten in den Iran. Jetzt aber zunächst einmal die Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Spanien verschärft Abschottung der Exklave Melilla. Die Behörden statten den Grenzzaun der spanischen Gemeinde auf marokkanischem Boden wieder mit dem gefährlichen sogenannten NATO-Draht aus. Da die Abschottungspolitik der EU den Weg über das Mittelmeer immer gefährlicher macht, suchen flüchtende Afrikanerinnen zunehmend wieder Zugang zu den vom marokkanischen Gebiet eingeschlossenen spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Zwischen Januar und September sollen etwa 3000 Flüchtlinge versucht haben, die Grenze zu überwinden. Doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die konservative spanische Regierung will diesen Zugang offenbar um jeden Preis verhindern. Der NATO-Draht war erst 2007 aus sogenannten humanitären Gründen abgenommen worden. Beim Versuch, mit selbstgebauten Leitern und Teppichen den Doppelzaun zu überwinden, hatten sich immer wieder Menschen zum Teil schwere oder gar tödliche Schnittverletzungen zugezogen. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen verurteilten die Maßnahme scharf.
Tiefseefischerei soll eingeschränkt werden. Wie der EU-Parlamentsausschuss für Fischerei gestern beschloss, soll das Tiefseefischen im Atlantik in ökologisch besonders gefährdeten Gebieten verboten werden. Dies soll dazu dienen, das empfindliche Ökosystem des Meeresbodens zu schützen, vor allem langsam wachsende Organismen wie Schwämme und Korallen. Greenpeace kritisierte den Entwurf als unzureichend. Durch Tiefseefischerei würden riesige Gebiete zerstört und viele Tiefseefische massiv überfischt. Die Umweltorganisation will ein vollständiges Verbot des Tiefseefischens, das ohnehin nur rund 1% des Fangs ausmache.
Türkei. Journalisten zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr Ortszeit hat ein Strafgericht in Istanbul das Urteil gegen 29 Angeklagte aus dem linken Milieu bekannt gegeben. Darunter befanden sich 7 Journalistinnen, die zu sehr hohen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Insgesamt summierten sich die Einzelstrafen auf 7000 Jahre Haft. Die Journalistin Füsun Erdoğan und der Journalist Ibrahim Çiçek erhielten eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Füsun Erdoğan arbeitete für Biyanet, eine Organisation, die speziell Nachrichten zu Menschenrechtsverletzungen und politischen Prozessen sammelt und recherchiert.
Britische Unternehmen stehen auf die EU. Einer Umfrage des britischen Arbeitgeberverbandes CBI zufolge sind 78% der britischen Unternehmen für den Verbleib in der EU. Nur 10% der sogenannten Arbeitgeber sprachen sich für einen Austritt aus. Dass große Konzerne vom europäischen Binnenmarkt profitieren, ist bekannt. Unerwartet hoch jedoch ist auch die EU-Freundlichkeit kleinerer Unternehmen. Dies gilt als Schlag für den rechten Flügel der wirtschaftsnahen konservativen Tory-Partei, die mit antieuropäischen Slogans für sich wirbt. 2017 stimmen Britinnen und Briten über einen Verbleib in der EU ab. Premierminister David Cameron sieht die Umfrage als Bestätigung für seinen Kurs und hofft nun, das Referendum mit Hilfe der Wirtschaft für sich entscheiden zu können.
Im Iran befinden sich über 80 politische Häftlinge im Hungerstreik. Eine Erklärung verschiedener Menschenrechtsorganisationen zufolge protestierten die Gefangenen damit gegen die schlechte medizinische Versorgung. Die Gefängnisleitung behindere immer wieder die Verlegung kranker Gefangener ins Krankenhaus oder verweigere die Bezahlung teurer Behandlungen. Karim Lahici, Präsident des globalen Menschenrechtsnetzwerks FIDH, kritisierte, die Behörden wollten sich an den politischen Gefangenen für die Ausübung ihrer Rechte rächen.
Ostkroatische Stadt verbietet Serbisch im Amtsgebrauch. Die Gemeinde Vukovar im Osten Serbiens hat die von der Verfassung vorgeschriebene Zweisprachigkeit außer Kraft gesetzt. Die Verfassung schreibt zweisprachige Schilder überall dort vor, wo wenigstens ein Drittel der Bevölkerung zu einer Minderheit gehört. Die Gemeinde begründete den Schritt mit der besonderen Rolle Vukovars im Jugoslawienkrieg. Die Stadt war 1991 von serbischen Truppen fast komplett zerstört worden und schmückt sich nun mit dem zweifelhaften Titel Heldenstadt. In den vergangenen Monaten hatten Nationalistinnen und Nationalisten immer wieder zweisprachige Tafeln an Amtsgebäuden zerstört. Auch in anderen Gemeinden sind serbischsprachige Schilder Ziele von Anschlägen. Die sozialdemokratische kroatische Regierung hat angekündigt, die Verfassungsforderung in jedem Fall durchsetzen zu wollen.
Angriff auf Homosexuelle in St. Petersburg. Bei einem Überfall auf einen Treffpunkt von Schwulen und Lesben in der russischen Stadt sind zwei Aktivistinnen von Maskierten verletzt worden. Ein Mann wurde mit einer Druckluftpistole am Auge verwundet und eine Frau mit einem Baseballschläger angegriffen. Die Täter seien entkommen, wie die Polizei mitteilte. Homosexuellenverbände verurteilten die Attacke. Schwule und Lesben sehen sich in Russland wachsender Diskriminierung ausgesetzt. Zuletzt hatte ein von Präsident Putin unterzeichnetes Verbot sogenannter homosexuellen Propaganda international für Kritik gesorgt.
Kämpfe in Libyen. In der Hauptstadt Tripolis kam es heute Morgen zu mehrstündigen Feuergefechten. Wie Reuters Journalistinnen und Journalisten berichteten, hätten sich Milizgruppen im Osten der Stadt bekämpft. Dabei seien auch Flugabwehrgeschütze zum Einsatz gekommen. Das libysche Verteidigungsministerium wollte sich nicht zu den Auseinandersetzungen äußern. 2 Jahre nach dem Sturz des langjährigen Diktators Gaddafi mit Unterstützung der NATO gilt Libyen als tief gespalten. Rivalisierende Stammesmilizen und islamistische Gruppen kämpfen um die Kontrolle wichtiger Wirtschaftsbereiche.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Allerdings müssen Lkw-Fahrer, die von der Ukraine nach Russland fahren, ein Pfand im Wert ihrer Ladung an der Grenze hinterlassen. Wir sprachen mit Radio Dreieckland-Redakteur Bogdan über die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine um das Assoziierungsabkommen, das Ende des Monats unterschrieben werden soll. Wir unterhalten uns über politische Gefangene sowie über die Rolle von Russland in Eurasien.
Die Ukraine war in den letzten Tagen und Wochen relativ häufig in den Nachrichten, jetzt nicht nur mit Vitali Klitschko will Präsident werden oder so, sondern auch Russland macht Druck auf die Ukraine, weil es der Meinung ist, die Ukraine hätte noch Schulden bei Gazprom. Die Ukraine wendet sich aber jetzt in der letzten Zeit eher Richtung Westen, Richtung EU und will jetzt Ende November ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterschreiben. Kannst du mir nochmal erklären, was ein Assoziierungsabkommen genau bedeutet?
Da wird so ziemlich dickes Pack Papier unterschrieben, wo werden dann die Beziehungen zwischen Ukraine und der Europäischen Union geregelt. Es geht hier nicht nur um multinationale Beziehungen zwischen dann EU-Ländern und der Ukraine, sondern auch um die politischen Abkommen, die da auch inbegriffen sind. Damit die ukrainische Waren, die bekommen nach diesen Abkommen angeblich dann der freie Zugang zu gesamteuropäischen Markt. Eigentlich alle Sphären des öffentlichen Lebens werden dann mehr oder weniger geregelt den EU-Richtlinien entsprechend.
Dieser Streit, der hat ja schon relativ absurde Ausmaße angenommen. Ich glaube, du hast auch irgendwann mal den Ausdruck Soap benutzt. Also es gab da plötzlich verschärfte Grenzkontrollen von Russlands Seite. Es gab Importverbote, Staus an der Grenze.
Die Staus gibt es jetzt wieder.
Die Ukraine hat zusammen mit Weißrussland und Kasachstan und Russland auch diese Zollunion?
Seit 2 oder 3 Jahren besteht zwischen Russland, Kasachstan und Weißrussland. Und vor kurzem, im September, hat Armenien der EU abgesagt, meinte, dass sie würde dann diesen Zollunion beitreten.
Jetzt habe ich gelesen, gleichzeitig mit diesem Assoziierungsabkommen mit der EU will die Ukraine auch in diese Zollunion beitreten. Was ist da dran?
Gleichzeitig sagen sowohl die Russen als auch die Europäische Union, das Land muss sich entscheiden. Und die Ukraine dann natürlich versucht, das große Annäherung an der EU, aber gleichzeitig nicht diese alte Beziehungen zu Russland auch zerstören. Und hier entgegen sagen die Russen, das geht nicht. Das würde nie gehen und deswegen gibt es so diesen Druck, dass jetzt vor kurzem diese neue Regelungen an der russischen Grenzen angetreten. Gestern, vorgestern sind das wieder dann mehrere Kilometer Staus von großen Lastwagen. Das ist auch ganz witzig, weil dieser Druck wird nicht nur auf die Ukraine ausgeübt, sondern auch auf die russischen Privatunternehmen, die handeln mit der Ukraine. Diese ganzen Laster stehen an der Grenze und die russischen Handelspartner haben so große Verluste jetzt und in manchen Gegenden sind dann schon knapp mit den Lebensmitteln.
Es haben 2 Anwälte eine Klage eingereicht vor einem Kiewer Gericht, dass die Verträge mit Russland nichtig sind. Hast du davon gehört?
Sagen wir so, die Gesetze sind teilweise neu eingeführt worden, teilweise sind diese Gesetze noch aus der Sowjetzeit bestehend. Da gibt es ganz komische, skurrile Situationen im politischen Leben und Gasverträge. Es ist auch ganz dunkle Geschichte und niemand eigentlich kennt diese Gasverträge ganz gut.
Genau, eine weitere Nachricht, die jetzt auch relativ neu ist. Die Europäische Union verhandelt mit dem Internationalen Währungsfonds schon über die Gewährung der Ukraine der Finanzierung nach dem Programm Standby, also so eine Notfinanzierung.
Ja. Das ist auch eine Lage, wohin die heutige Regierung das Land reinmanövriert hat. Es gibt Engpässe in Finanzierung von staatlichen Einrichtungen, da zum Beispiel die Lehrer in manchen Regionen bekommen mit 2, 3 Monaten Verspätung ihren Lohn. Als diese Wirtschaftskrise angefangen hat, da ist der heutige Präsident gewählt worden. Da hat er Pech gehabt. Aber das halt nicht, dass er alles richtig gemacht hat. Seine Politik war auch sehr, 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 sagen wir, eigensinnig. Er hat mehr in eigene Tasche oder in der Tasche eigener Familie gearbeitet. Als Resultat ist das jetzt, das Land braucht dringend das Geld. Und das Geld kann man kriegen, entweder in Russland oder bei internationalen Währungsfonds. Russland sagt, wir geben das Geld, aber dafür, ihr geht dann nicht in Assoziation mit der Europäischen Union und ihr tritt unsere Zollunion, Eurasiatische Zollunion.
Und die Mehrheit der Bevölkerung, heißt es, will ja eigentlich schon auch diese Assoziierungsvereinbarung mit der EU, habe ich gelesen.
Ich würde sagen, doch. Aber soweit ich weiß, diese ganze soziologische Umfragen, die sind auch stark beeinflusst von den verschiedenen Parteien und sowas. Aber grob gesagt, natürlich, man spürt das, dass Ukrainer selbst als Bevölkerung in verschiedenen Schichten, die sind mehr zu Europa eröffnet als zum Beispiel die Russen. Besonders die Leute, die dann, sagen wir, Ende der 80er, zweite Hälfte der 80er und 90er geboren wurden, die sind mehrheitlich natürlich, die fühlen sich dann als Teil der europäischen Kultur. Aber ich würde sagen, viele Leute sind vielleicht nicht direkt, um die Europäische Union beizutreten. Viele sagen, dass es sehr gut, dass man so diesen Vertrag unterschreiben wird. Das Einzige, was die Ukrainer von der EU möchten, das wird so Reisefreiheit gemacht. Das ist eigentlich die Hauptforderung, die durch alle Schichten der ukrainischen Gesellschaft durchgehen.
Jetzt kommen wir nochmal zum Gas zurück. Das ist ja eigentlich der Ursprung dieses Konflikts. Ich habe da gelesen, der Preisunterschied in Asien und Europa würde variieren zwischen 25% und 50%. Im Gespräch ist ja diese TAP, diese Transadria Pipeline, wo dann über Kroatien, Ungarn wohl Gas bezogen werden könnte. Ist das jetzt günstiger?
Eigentlich alle Preise, die nicht aus Russland kommen, sind billiger. Warum? Weil Russland stellte nicht realistische, sondern politische Preise. Und das dauert schon seit etwa 10 Jahren. das kommt zum Beispiel ganz kuriose Situationen, dass Russland kauft jetzt Gas bei Polen oder sowas, dann eigentlich, das ist halb russische, halb norwegische Gas, das Polen bezieht. Früher hat Russland durch Ukraine, Polen dieses Gas exportiert nach Westen. Jetzt wird dieses Gas aus Slowakei und Polen zurück in die Ukraine gekauft. Und das ist so billiger als dieses Gas, das aus Russland kommt. Für Deutschland mit allen Transportkosten, das Gas wird durch Ukraine, Slowakei, Tschechien geliefert, ist trotzdem billiger als in die Ukraine.
Der letzte Punkt wäre der Fall Timoschenko. Es scheint wohl das Einzige zu sein, wo sich die EU und die Ukraine ja noch nicht so einig sind. Weil die EU will eigentlich eine Begnadigung von Timoschenko und der Präsident will das aber nicht.
Ja, der Präsident, der heutige Präsident, er hat diese ganze Sache an das Parlament geschoben. Julia Timoschenko, die jetzt schon 2 Jahre im Knast sitzt, die sitzt als politische Verfolgte, weil sie die stärkste und die größte Konkurrentin auf dem politischen Feld im Lande ist von heutigen Präsident. Die EU geht es nicht nur um Julia Timoschenko. Die EU geht es um politisch motivierte verfolgte Personen, die im Knast sind. Das ist ein Prinzip. Timoschenko ist nur der größte Name. Und die EU sagt ganz klar, da wird nichts unterschrieben. Das heißt, da am 28. sollte dieses große Unterschreibungsverfahren stattfinden. Und bis 20. sollte sie schon frei sein. Ja, der Präsident hat Angst natürlich von ihr. Da reisen 2 Politiker aus der EU, der ehemalige polnische Präsident Kwasniewski und der Cox, der holländische Politiker. Die reisen schon fast wöchentlich für 2-3 Tage in die Ukraine und pendeln zwischen dieser Kolonie, wo Timoschenko sitzt, und Kiewer Parlamentsgebäude und Präsidentsresidenz und versuchen, diesen Kompromiss auszuhandeln. Man könnte so machen, dass allgemein die Leute, die 1 Jahr lang in ukrainischen Gefängnissen nicht geheilt werden könnten, dürfen für ihre medizinische Behandlung dann ins Ausland, nachdem 1 Jahr lang sie in Ukraine im Gefängnis nicht dann gesund wurden. Jetzt ist das die Frage, ob dieses Gesetz angenommen wird oder nicht. Und die Timoschenko selbst, sie betont immer wieder, dass es ihr nicht um sie selbst geht, sondern um diesen Vertrag und der einzige Bedingung, sie muss freigelassen nach Deutschland werden. Und dann gibt es keine Hindernisse von der EU-Seite, diesen Vertrag zu unterschreiben.
Soweit Radio Dreieckland-Redakteur Bogdan zum geplanten Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine sowie der Menschenrechtslage in eben dieser Ukraine. 4 deutsche Staatsbürger, 3 von ihnen iranischer Herkunft, werden beschuldigt, Ventile für das iranische Plutoniumprogramm nach Arak in den Iran geliefert zu haben. Die Lieferung verstieß gegen ein von der Europäischen Union verhängtes Embargo. Der Prozess bringt jede Menge politischen Sprengstoff, wird aber von der deutschen Öffentlichkeit völlig ignoriert. Der Politikwissenschaftler Michael Künzel hat das Verfahren beobachtet. Im Gespräch mit Radio Dreieckland berichtet Künzel von der Laschheit deutscher Ausfuhrkontrollen, von der Bereitschaft normaler deutscher Firmen, hochsensible Technik in den Iran zu liefern und dem Desinteresse der deutschen Medien. Außerdem macht er klar, welche Bedeutung gerade das in Deutschland normalerweise übersehene Plutoniumprogramm Irans für die Gefahr einer iranischen Atombewaffnung darstellt. Mit einem Urteil in dem Verfahren wird für den kommenden Donnerstag gerechnet.
Um was geht es denn bei diesem Prozess in Hamburg?
Nun, es ist der bisher größte Atomschmuggelprozess in Deutschland. Es geht um die Anlage Arak in Iran, in der man Plutonium produzieren will. Es ist also ein zentrales Objekt der Atomwaffenforschung in Iran. Und für dieses Reaktorprojekt brauchte man Spezialventile, die man also normalerweise auf dem Markt nicht findet. Und diese Spezialventile wurden speziell aus Deutschland angefragt. Das heißt also, um das Jahr 2007 herum begann der Deal. Man wollte fast 2000 dieser Ventile aus Deutschland sich besorgen. Und dafür hat dann eine Person aus Iran entsprechende Geschäftspartner in Deutschland gefunden, die ihm dabei geholfen haben, diese Ventile tatsächlich auch nach Arak in Iran zu bringen. Und das Auffällige und Interessante an diesem Prozess ist, dass die Amerikaner da schon seit Jahren vorgewarnt hatten und auch der Verfassungsschutz da Warnungen ausgesprochen hatte und dennoch die Genehmigung der Ventilexporte gelungen ist über einen ganz einfachen Trick. Man hat nämlich einfach als Endort für diese Ventile ein anderes Land angegeben, Aserbaidschan oder Türkei, und hat dann von diesen Ländern aus die Ventile weitergeleitet nach den Iran. Das Problem ist also, dass die deutschen Genehmigungsbehörden, das Zollkriminalamt und auch BAFA, die Ausfuhrbehörde für diese Exportartikel, dass die im Grunde genommen diese Sachen haben durchwinken lassen, ohne auf die vorherigen Warnungen nach meiner Einschätzung adäquat zu achten.
Sie haben gesagt, Atomwaffenforschung. Nun werden natürlich die Leute im Iran händeringend beteuern, dass das nur für die friedliche Energiegewinnung ist. Was lässt sich denn dazu sagen?
Da lässt sich nur zu sagen, dass dieser Reaktor in Arak, ein Schwerwasserreaktor, bisher ausschließlich weltweit für Waffenplutonium eingesetzt wurde. So haben die Pakistani und die Inder ihre Atombombe gebaut. Und es gibt überhaupt keinen zivilen Bedarf in Iran für dieses Reaktorprojekt. Es ist also völlig klar und auch innerhalb der Internationalen Atomenergieagentur unumstritten, dass man sich damit die Möglichkeit der Plutoniumgewinnung verschaffen will und sonst überhaupt nichts. Also das ist klar. Und das Interessante ist, dass im Moment diese Atomverhandlungen in Wien wieder anlaufen in den nächsten Tagen und der Westen sich so sicher erscheint, dass jetzt Iran einknicken muss, weil die Sanktionen so wahnsinnig gewirkt hätten. Wir merken aber, dass Iran überhaupt nicht einknickt. Und das liegt daran, dass man die Sanktionen eben auch nicht wirksam hat, weil man sie umgehen kann. Und Deutschland ist auf der einen Seite, das hat der Prozess sehr klar gezeigt, ein Land, aus dem man unbedingt die Technik haben möchte. Es ist also wirklich ein Zielland für Iran, um den Schmuggel zu organisieren. Und wenn das so leicht gelingt, wie in diesem Fall bei diesen Ventilen, dann ist das natürlich auch klar, dass man die Sanktionen nicht besonders fürchten muss.
Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt ja verschiedene Wege, zu einer Atombombe zu kommen. Und das eine, und das ist immer das Zentrum bei dieser ganzen Iran-Berichterstattung, ist über die Urananreicherung. Und das andere ist die Plutonium. Und das wird auch so ein bisschen vergessen. Aber gibt es denn nicht speziell auch Sanktionen gegen Arak? Oder da war ja auch Thema im Weltsicherheitsrat.
Ja, natürlich. Es ist so, dass diese Plutoniumbombe eigentlich noch viel begehrter ist als die Uranbombe. Man spricht meistens nur über das Waffenuran, was man mit diesen Ultrazentrifugen in Natanz zum Beispiel produziert. Die Plutoniumbombe ist deswegen begehrter, weil sie wesentlich weniger Gewicht braucht. Man kann sie wesentlich leichter an eine Rakete anschließen. weil sie einfach mit sehr viel weniger kritischer Masse auskommt. Mhm. Und deswegen ist dieser Plutoniumpfad besonders wichtig, auch für den Iran. Also von daher ist das klar, dass der UN-Sicherheitsrat natürlich die Arbeiten an diesem Reaktorprojekt Arak in 4 verschiedenen Resolutionen einstellen lassen will, aber Iran sich da weigert. Da wird fieberhaft dran gearbeitet. Und die Produkte, die sie dafür aus Deutschland bekommen, sind eben ein zentraler Bestandteil dieses Reaktors.
Jetzt mal schlecht gedacht, ist so eine Uranbombe könnte man ja zum Beispiel auf eine Rakete montieren. Und der Iran hat ja viel Raketentechnik. Man könnte sie bis nach Europa schießen, aber vor allen Dingen auch nach Israel. Zumindest besteht theoretisch diese Drohung. Ja, warum interessiert das eigentlich so wenig? Ich höre in der deutschen Öffentlichkeit von diesem Prozess überhaupt nichts. Da ist Frieden Thema, da ist Atom eigentlich sehr sensible Themen für die deutsche Öffentlichkeit. Ja. Warum hört man davon nichts?
Ja, da darf man nicht mich fragen. Ich habe einen Artikel veröffentlicht in der Welt, einen ausführlichen Artikel über den Prozess, aber das war wirklich das Einzige und ich saß in diesem Verfahren, also wochenlang, im Grunde als einziger Zuhörer, der also mitgeschrieben hat, der Öffentlichkeit dargestellt hat. Das Verfahren lief wie hinter verschlossenen Türen, was nochmal zeigt, wie wenig Bewusstsein in Deutschland darüber herrscht, wie gefährlich also nicht nur die Atomwaffenpolitik Irans ist, sondern wie gefährlich auch die unterstützende Zuträgerschaft ist, die da deutsche Firmen für leisten. Es ist in der Tat dieses Desinteresse in der Medienstadt Hamburg von dieser Prozessstadt. Dieses Desinteresse ist schon für sich betrachtet ein Skandal.
Ja, nachher wird man wieder sagen, wir haben von nichts gewusst, oder?
Ja, nun, man kann das nicht sagen, weil das ist ein öffentlicher Prozess und es war eine einmalige Chance für mich auch als Beobachter, eine einmalige Chance, also nicht nur dieses kriminelle Milieu der Täter genauer studieren zu können, die also im Gerichtssaal saßen und sich auch gegenseitig wirklich hassten, weil jeder von diesen Kriminellen eben auch den anderen betrügen wollte und das auch teilweise erfolgreich gemacht hat, sondern es war interessant, dass sich neben diesem kriminellen Kern ehrenwerte deutsche Mittelstandsfirmen herumgruppieren, die durchaus bereit waren, mit ihnen zusammenzuarbeiten, die durchaus bereit waren, wieder besseren Wissens dann diese Ventile eben auch in die Türkei gehen zu lassen, obwohl sie genau wussten, das geht letztendlich in den Iran. Und dann wiederum zu sehen, wie dieses gesamtkriminelle Milieu teilweise ermutigt wird durch eine völlig laxe Kontrollpolitik der BAFA-Behörden und des Zollkriminalamtes, die also von vornherein davon ausgehen, dass eine Firma erstmal sauber ist, dass also auch bei 10 Verdachtsmomenten man davon ausgeht, das kann alles nur Zufall sein und in Wirklichkeit wollen sie eigentlich nur einen ordentlichen Export tätigen.
Können Sie dann Beispiel geben für diese laxe Handhabe?
Na, also zum Beispiel ist das so, dass natürlich nach all den Warnungen völlig klar war, dass wenn eine Firma, die immer in den Iran liefern wollte, und plötzlich sagte, liefert jetzt nach Aserbaidschan, dass man da sehr misstrauisch sein muss, was diesen Endverbrauch anbelangt. Also bleiben wirklich die Ventile dann beim Endverbraucher Aserbaidschan oder werden die weitergeleitet? Das heißt, man musste sich sehr genau diese End-User-Zertifikate anschauen, die, wie ich in dem Prozess erfahren habe, wirklich in Serien gefälscht werden, so wie man auch Geld fälscht. Ja, das weiß man, dass Geld gefälscht wird, mit der gleichen Intensität. Und Routine werden auch diese Endverbraucherzertifikate gefälscht, damit man von den deutschen Kontrollbehörden ein grünes Licht bekommt für diesen Export. Nun gibt es eine Vorschrift, dass man diese Endverbraucherzertifikate in der BAFA im Original vorliegen haben muss, bevor man genehmigen kann. Aber in den Fällen, die uns berichtet wurden, und das sind Auszüge aus den Zeugenaussagen der BAFA vor Gericht, ist es eben einfach vorgekommen, dass man sich beschränkt hat auf einen Computer-Screenshot von Google. Ja, das hat dann gereicht als Endverbraucherzertifikat. Man hat also sich auf Faxe beschränkt, obwohl man bei Faxen wunderbar mit einem Weißer fälschen kann und alles, was also wirklich brisant ist, da rausstreichen lassen kann. Man hat sich also auf eine ganz laxe Tour begeben und nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Andernfalls hätte man vielleicht diese Exporte in den Iran stoppen können.
Und das war Fokus Europa, produziert von Radio Dreieckland am heutigen Dienstag, den 5. November 2013. Die Musik der heutigen Sendung kam von Sascha Pankow und ist unter der Creative Commons License bei dem Portal jamendo.com erhältlich.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.